Kunststoffe, Farben, Medikamente, vieles von dem, was im Alltag wichtig ist, liefert uns die Chemieindustrie. Doch sie steckt in einer Sackgasse. Ihr wichtigster Rohstoff, das Erdöl, geht zur Neige. Dazu kommt, Erdölprodukte setzen am Ende ihrer Lebensdauer Kohlendioxid frei. Und dieses Treibhausgas ist verantwortlich für den menschengemachten Klimawandel. Die chemische Industrie muss also in absehbarer Zeit auf andere Rohstoffe umstellen, nämlich auf nachwachsende Quellen, vor allem Pflanzen.
Wir haben schon ziemlich jede Pflanze irgendwann mal verarbeitet. Und das lässt sich also bis auf ganz wenige Ausnahmen auch ganz gut machen.
Ich denke schon, dass die nächsten 30 bis 50 Jahre oder sowas, dass da wirklich viel passieren wird. Und es gibt ja auch Beispiele, wo es auch schon eher wirklich kommerzielle Anwendungen gibt.
Auf dem Weg zur Rohstoffwende. Chemikalien aus Stroh und Holz. Eine Sendung von Helmut Nordwig.
Pflanzen zu Chemikalien, das ist nicht völlig neu. Rund 13% der Rohstoffe für die Chemie sind schon heute Zucker und Öle aus Pflanzen. Aber die meisten von ihnen könnten wir Menschen essen oder an Tiere verfüttern. Deshalb sind neue Lösungen gefragt. Chemiebausteine aus biologischen Abfallstoffen.
Lösung 1. Duftstoffe aus Holz.
Leuna in Sachsen-Anhalt ist seit mehr als 100 Jahren Chemiestandort. Zu DDR-Zeiten wurden dort und im nahegelegenen Schkopau Plaste und Elaste hergestellt. Von diesen alten Chemieanlagen ist kaum noch etwas zu sehen und es stinkt auch nicht mehr so wie früher. Heute widmen sich in Leuna mehrere Unternehmen und Forschungsinstitute der Chemie der Zukunft. Zum Beispiel das Fraunhofer Zentrum für chemische und biotechnologische Prozesse. Dort stehen in einer Halle, so groß wie ein Flugzeughangar, riesige Stahltanks. In denen wird Holz in seine chemischen Bestandteile zerlegt. Die wichtigsten davon heißen Zellulose und Lignin. Der Biotechnologe Tino Elter zeigt das Ausgangsmaterial.
Das ist jetzt so eine Buchenholzscheibe. Das Ganze wird dann gehäckselt und dann kriegt man halt so diese typischen Holzhackschnitzel. Diese Holzhackschnitzel, die fraktionieren wir hier halt in Zellulose. Und unser Lignin können auch gerne anfassen, wenn Sie sich die Hände schmutzig machen möchten.
Besser nicht. Wer in den Plastikeimer mit Lignin greift, merkt schnell, das feine braune Pulver klebt recht hartnäckig und ist kaum abzuwischen. Nicht erstaunlich, denn Lignin ist der Klebstoff im Holz. Er hält die Fasern aus Zellulose zusammen, also den zweiten wichtigen Bestandteil. Dafür interessiert sich vor allem die Papierindustrie. Denn Papier ist nichts anderes als eine Schicht aus Zellulosefasern. Der Rest, also das Lignin, wird in der Papierindustrie einfach verbrannt. Doch wenn es nach den Forschern geht, soll sich das ändern. Denn Lignin enthält viele Stoffe, die für die Chemie wertvoll sind. Einer davon heißt Phenol, ein wichtiger Baustein von Klebstoffen und von Kunstharzen, etwa den glasfaserverstärkten Kunststoffen im Flugzeug- oder Bootsbau. Solche Substanzen werden bisher aus Erdöl hergestellt.
Phenol hat in Klebern und in Harzen. Kann einfach ersetzt werden, indem man dieses braune Zeug halt wieder löst und mit zugibt. Das wäre der Status quo, den man nutzen kann. Es laufen aber auch schon weitere Entwicklungen, wo man das Lignin weiter aufspaltet. Also das sind immer noch relativ große Moleküle, dass man die dann weiter aufspaltet und dann diese Spaltprodukte wieder in die chemische Industrie einsetzt und dadurch dann halt Erdöl einspart.
Denn in Lignin steckt eine besondere Sorte Moleküle, die es in anderen nachwachsenden Rohstoffen kaum gibt, sogenannte Aromaten. Die begegnen uns in vielen Anwendungen im Alltag, nicht nur in Klebstoffen. Auch Terpentinersatz enthält diese Aromaten und nicht zuletzt Duftstoffe. Daher der Name. Die meisten aromatischen Substanzen riechen ziemlich angenehm. Etwa der Aromastoff der Vanille. Tatsächlich wird dieses Vanillin bereits industriell aus Ligninbausteinen hergestellt. Mit einem ganz anderen Inhaltsstoff von Holz sind Experten schon weiter. Es geht um die sogenannten Terpene. Auch sie werden bisher aus Erdöl hergestellt. Im Holz kommen sie zwar nur in geringer Menge vor, aber sie können dafür recht einfach gewonnen werden. Die Terpene sind ebenfalls Duftstoffe. Sie verleihen zum Beispiel Kiefernholz oder Fichtennadeln ihren charakteristischen Geruch. Und Terpene könnten für neue Kunststoffe genutzt werden. Faszinierend findet das Paul Stockmann. Er arbeitet an einer Außenstelle des Fraunhofer Instituts in Straubing.
Was mich persönlich am meisten interessiert, ist, dass die Natur halt wirklich hochkomplexe Strukturen, beispielsweise einen Dreiring aus Kohlenstoff herstellen kann, der synthetisch sehr schwer herzustellen ist. Und den gibt es im Tonnenmaßstab in der Natur einfach zu finden sozusagen. Und das ist schon sehr interessant zu sehen, wie diese seltenen Strukturmotive sich im Kunststoff dann auf die Eigenschaften auswirken.
Hier hat der junge Chemiker spannende Ergebnisse. Er hat es nämlich geschafft, aus den Terpenen einen fast alltäglichen Kunststoff herzustellen. Ein sogenanntes Polyamid, ähnlich den Plastiksorten, aus denen Angelschnüre oder Gitarrensaiten gemacht werden, Kabelbinder, Küchenschüsseln und Trinkbecher. Paul Stockmann zeigt in seinem Labor Proben dieses Kunststoffs, den er in einem Gläschen dabei hat.
Das sieht man, das sind richtig feste Dinger. Wenn Sie wollen, können Sie die auch mal anfassen, das ist kein Problem.
Also das schaut ein bisschen aus wie abgeschnittene, sehr lange Zehennägel.
Ja, das kann man schon so sagen. Aber man merkt schon, wenn man das von der Haptik, fühlt sich das schon so ein bisschen wie so ein Kunststoff an.
Gegenüber seinen Verwandten aus Erdöl hat dieser Kunststoff aus Terpenen technische Vorteile. Er hält höheren Temperaturen stand, bevor er weich wird und schmilzt. Schon jetzt werden Polyamide für Kraftstoffleitungen und Motorabdeckungen verwendet. Mit dem neuen Kunststoff könnten auch Autoteile gefertigt werden, die noch mehr Hitze aushalten müssen. Das würde Autos insgesamt leichter und damit sparsamer machen. Und es gibt noch einen Pluspunkt.
Wenn man das jetzt wieder einschmelzen würde, dann wird es transparent. Das heißt, man hätte eine Anwendung, wo Transparenz gefordert ist. Beispielsweise im Sportbrillenbereich oder sowas in die Richtung. Und das ist eben das Spannende, dass erdölbasierte Polyamide im Normalfall nicht transparent sind, unsere aber schon.
Inzwischen stellt Paul Stockmann in Straubing genug von diesem Kunststoff her, dass die Chemieindustrie Tests damit machen kann. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um sie für nachwachsende Ausgangsstoffe zu interessieren. Und der Chemiker hat damit begonnen, noch eine weitere Quelle für Terpene zu nutzen: Orangenschalen. Auch sie sind bisher nichts als Abfall, den Hersteller von Säften und Erfrischungsgetränken gerne los würden.
Lösung 2: Schmierstoffe aus Weizenkleie, Kunststoffe aus Krabbenschalen.
Das ist die Weizenkleie, die sehr fein vermahlen ist schon. Das sind die Schalen vom Weizen und der ist sehr reich an Zuckern, aber auch Proteinen und man sieht, es staubt.
In einem Labor der TU München erforscht Thomas Brück das Potenzial einer ganz anderen Art von Bioabfall, Weizenkleie. Sie fällt in großen Mengen in Mühlen an, allein in Bayern einige 100.000 Tonnen pro Jahr. Auch sie wird meistens verbrannt, genau wie Lignin. Die Mühlen nutzen zwar die Wärme, die beim Verbrennen entsteht, doch aus Weizenkleie können ebenfalls Chemikalien hergestellt werden. Dazu müssen im Labor zuerst die brauchbaren Substanzen verflüssigt werden, wie Thomas Brück das nennt. Dafür nutzt er Enzyme. Sie sind in einer durchsichtigen Flüssigkeit gelöst, die der Wissenschaftler gerade zur Weizenkleie rührt. Das Ganze dauert eine Weile.
72 Stunden, 50 Grad, das ist so das Maß der Dinge, ja, wo man dann die Sachen effizient verflüssigt. Und Sie sehen auch schon, selbst wenn man den Rohstoff reingibt am Anfang, es wird direkt auch braun. Ja, das sind dann eben solche Gerbstoffe, Tannine, die sich mitunter auch aus diesen Rohstoffen rauslösen. Aber die stören uns nicht in der Fermentation.
Naja, das schaut irgendwie fast schon ein bisschen aus wie Müsli, also ein bisschen verdünnt.
Ja, es wird auch so wie Müsli schmecken.
Ergänzt Norbert Mehlmer, der im Labor von Thomas Brück an der TU München arbeitet.
Also in der Regel wird dadurch der Feststoff verflüssigt und ein sehr rohstoffreiches Medium produziert. Es muss anschließend noch filtriert werden und kann dann direkt eingesetzt werden.
Und zwar in einem zweiten Schritt. Die wertvollen Rohstoffe sind aus der Weizenkleie herausgelöst. Jetzt werden sie an Mikroorganismen verfüttert. Erst sie bilden Substanzen, die für die Chemie interessant sind. Diese Mikroorganismen, das können Hefen sein, Bakterien oder Algen. Die züchten die Forscher gerade in einem gläsernen Reaktor, der an einen Kochtopf erinnert. Darin blubbert eine blassgrüne Flüssigkeit.
Der äußere Mantel ist beleuchtet von diesem Reaktor, innen drin dreht es sich und wir haben eine grüne Suppe. Ja? Und nach ungefähr 10 Tagen, und das hier sind eigentlich nur 5, wird es intensiv grün und Sie können auch nicht mehr durch die Flüssigkeit durchschauen.
Algen können im Inneren ihrer Zellen aus den Inhaltsstoffen der Weizenkleie ganz unterschiedliche Chemikalien produzieren. Farbstoffe, Medikamente, Kosmetika, Öle für Schmiermittel oder die Vorstufe eines Kunststoffs für den 3D-Druck. Doch zunächst müssen die Wissenschaftler warten, bis die Algen, Bakterien oder Hefen sich reichlich vermehrt haben. Um dann an die begehrten Substanzen im Inneren der Kleinstlebewesen heranzukommen, müssen sie deren Zellen zerstören. Das passiert in Stahlleitungen, die ab und zu von Ventilen geöffnet werden, erklärt der Ingenieur Tom Schuffenhauer.
Mit sehr hohem Druck, das sind mindestens 1200 Bar, werden die an einem Ventil vorbeigeschickt und dabei entstehen Kräfte und die zerreißen die Zellen. Die Zellen sind dann tot und wir kommen an das ganze Innenleben der Bakterien, Hefen und Algen.
Noch ist das Verfahren der TU München nicht ausgereift. Doch wenn es soweit ist, könnte es in jeder Mühle eingesetzt werden, wo ja die Weizenkleie anfällt. Auch mit einem ganz anderen Bioabfallstoff experimentieren die Forscher. Den würde die Fischereiindustrie nur zu gerne loswerden, erklärt Thomas Brück nach dem Laborbesuch in seinem Büro.
Krabbenschalen oder auch Krebsschalen müssen speziell entsorgt werden. Dieser Stoff muss normalerweise erst verbrannt werden und kann dann auf die Deponie gebracht werden. Die Entsorgungskosten pro Tonne sind ungefähr 3.500 Euro. Was wir machen ist, dass wir diese Reststoffe auch enzymatisch wieder verflüssigen und dann zum Beispiel unseren Ölhefen als Futter geben. Die setzen dann diesen Rohstoff um in pflanzenartige Öle, die wir dann entweder in der Kunststoffindustrie oder der Schmierstoffindustrie oder auch durch weitere Verfeinerungen mit enzymatischen Verfahren in der chemischen Industrie einsetzen können.
Entscheidend ist für Thomas Brück dabei, mit solchen Produkten kann die Industrie viel Geld verdienen. Das schafft einen zusätzlichen Anreiz, solche klimafreundlichen Verfahren einzuführen. Mehrere Unternehmen interessieren sich dafür. Die Firma Covestro in Leverkusen, früher ein Teil des Bayer-Konzerns, hat im Frühjahr 2017 gemeldet, sie könne den wichtigen Farbstoff Anilin ganz aus Pflanzen herstellen, mit Hilfe von Enzymen und Mikroorganismen. Bis jetzt im Labor, doch das Verfahren soll weiterentwickelt werden, teilt das Unternehmen mit. Und auch für die Krabbenschalen hat eine Firma Verwendung. Ihr Ziel: Kunststoffe.
Hier hat der Projektpartner Evonik bereits aus den Ölen, die wir aus den Krabbenschalen gewonnen haben, erste Testpolymere gemacht, die auch in der Leistung gleich waren wie das, was sie normalerweise aus petrochemischen Produkten machen. Also wir sind hier auf dem richtigen Weg und die Industrie nimmt diese Projekte auch an.
Für einen ganz anderen Kunststoff haben die Münchner einen Zusatzstoff aus Weizenkleie entwickelt. Er soll bewirken, dass dieser Kunststoff biologisch abgebaut werden kann und nicht für Jahrzehnte die Ozeane verschmutzt. Davon sollen alle profitieren: Getreidemühlen, die Chemieindustrie und nicht zuletzt der Umwelt- und Klimaschutz. Denn wenn pflanzliche Rohstoffe verwendet werden, gelangt weniger vom Treibhausgas CO2 in die Atmosphäre als bei Erdölprodukten.
Liegt daran, dass die Rohstoffe, die wir nutzen, natürlich vorher CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen haben, um zu wachsen. Wir nutzen ja pflanzliche Rohstoffe oder eben die Algen, die auch CO2 direkt aufnehmen. Ja? Und wir müssen dann sehen, dass wir möglichst einfache Prozesse nutzen, mit wenigem Energieeintrag, also nicht hohe Temperaturen, um dann den Wertstoff, den wir gerne haben wollen, aus diesen Rohstoffen zu extrahieren.
Das Ganze hat nur einen entscheidenden Haken. Alles steckt noch im Stadium der Forschung. Etwa in 3 bis 5 Jahren, schätzt Thomas Brück, könnte das Konzept technisch reif für den nächsten Schritt sein, dass ein Chemieunternehmen in eine Anlage investiert, die in großem Stil Reststoffe aus nachwachsenden Quellen verwendet.
Exkurs: Warum nicht gleich Kohlendioxid recyceln?
Viele Forschungsprojekte haben vor allem zum Ziel, dass langfristig weniger Kohlendioxid aus fossilen Quellen in die Atmosphäre gelangt. Da liegt der Gedanke nahe, Kohlendioxid direkt als Rohstoff für die Chemieindustrie zu verwenden. Es am besten gleich dort abzufangen, wo es entsteht, in den Schornsteinen von Kohlekraftwerken zum Beispiel. Das ist nicht so einfach, wie es sich anhört, doch auch hier sind etliche Forscher aktiv. Fortschritte macht auch die Idee, CO2 aus der Luft zurückzuholen. Im Frühjahr 2017 hat eine erste solche Anlage ihren Betrieb aufgenommen, in der Schweiz. Doch selbst wenn man es einmal hat, ist es nicht leicht, Kohlendioxid zu Chemieprodukten zu verwandeln, denn das Gas ist ausgesprochen reaktionsträge. Es braucht Katalysatoren, also Stoffe, die eine Umsetzung erleichtern. Auch nach ihnen suchen Forscher mit Hochdruck und erste brauchbare Kandidaten gibt es schon. Chemiker um Thomas Werner vom Leibniz-Institut für Katalyse in Rostock können etwa aus CO2 eine Stoffgruppe herstellen, die für Batterien von Elektroautos interessant ist. Seine Erfahrung ist aber:
Wenn man einen bestehenden Prozess hat in der Industrie, wo viel Geld schon in die Forschung, Entwicklung und in eine Anlage geflossen ist, dann bleibt man natürlich erstmal aus industrieller Sicht dabei. Und da muss man schon mit was sehr, sehr Gutem um die Ecke kommen, wo wirklich dann der Gewinn um Vielfaches höher ist, damit da irgendwo umgeschwenkt wird.
Das ist bisher nur einmal der Fall. Covestro stellt seit 2016 aus CO2 einen Ausgangsstoff für Polyurethan her. In diesem Schaumstoff für Matratzen stecken immerhin 20% Kohlendioxid statt Erdöl. Das Treibhausgas stammt hier vom Braunkohlekraftwerk Niederaußem in der Nähe von Leverkusen.
Lösung 3. Kunststoffe aus Stroh.
Rückblende ins Jahr 2007. Am Forschungszentrum Karlsruhe hat Eckhard Dinius einen Häcksler für Stroh angeworfen. Kein Gerät für Kleingärtner. Dieser Häcksler kann es sogar mit Baumstämmen aufnehmen. Er steht in einer Industriehalle, so hoch wie ein vierstöckiges Haus. Landwirte können hier bequem mit dem Traktor hineinfahren und Stroh oder Holzabfälle abliefern.
Was wir wollen, ist im Prinzip die Biomasse für einen großzügigen Prozess geeignet machen, um aus Biomasse bevorzugt Kraftstoffe zu erzeugen oder Chemikalien.
Im Jahr 2007 war es noch visionär, Biomasse als Chemierohstoff, der eines Tages Erdöl ablösen sollte. Doch bereits damals ist es dem Karlsruher Forscher gelungen, aus Stroh und Holz eine energiereiche Flüssigkeit zu gewinnen. Sie sieht aus wie Motoröl, riecht aber deutlich angenehmer, nämlich nach Schwarzwälder Schinken. Gewonnen wird sie durch einen Trick. Das Stroh wird erhitzt, ohne dass Sauerstoff dazukommt. Damals in einem geschlossenen Stahltank, so groß wie ein Kinderplanschbecken. Noch kommt es nicht auf die Größe an, sondern darauf, dass das Verfahren im Prinzip funktioniert. Und in diesem kleinen Maßstab entsteht tatsächlich die schwarze Brühe.
Mit einer Energiedichte, die etwa in der Energiedichte von Steinkohle liegt. Nur mit dem Unterschied, es ist pumpbar wie Öl. Und aufgrund der Energiedichte kann ich es auch über so lange Strecken transportieren wie Mineralöl.
Teil der Vision der Nullerjahre war auch: Eine Anlage wie in Karlsruhe könnte bei jeder landwirtschaftlichen Genossenschaft stehen. Statt ihr Stroh einfach unterzupflügen, sollten die Landwirte daraus die schwarze, ölähnliche Brühe für die Chemieindustrie herstellen. Noch einmal Eckhard Dinius im Jahr 2007.
Das ist auch der Wunsch des Landwirtschaftsministeriums und der anderen Fördermittelgeber, dass die ersten Anlagen hier in Deutschland stehen und dass wir im Prinzip den Anlagenbau in die Lage versetzen, Innovatives zu exportieren. Und da gibt es sehr viele Anfragen bei uns von Südostasien, China, Indonesien, Malaysia, über die USA bis Südamerika. Es gibt auch Anfragen aus Afrika.
Inzwischen ist Eckhard Dinius im Ruhestand und das Forschungszentrum nennt sich heute Karlsruher Institut für Technologie. Doch das Projekt wird weiterverfolgt. Die Anlage zur Biomassenutzung ist inzwischen deutlich gewachsen, berichtet ihr heutiger Leiter Jörg Sauer.
Ungefähr haben wir Steuerzahler und die Industrie da 64 Millionen Euro investiert. Als Betriebsmannschaft insgesamt 45 Leute beschäftigt, die nur dafür sorgen, dass die also so 1000 Stunden im Jahr betrieben werden kann, die Anlage. Und die Anlage ist sehr groß. Also ich habe jetzt keine Maße im Kopf, aber also über viele Etagen hoch. Und da kann man auch einen ganz schönen Spaziergang außenrum machen.
Immer noch liefern Landwirte Stroh und Holzreste in Karlsruhe ab und nach wie vor entsteht daraus die schwarze Brühe. Der Prozess läuft sehr zuverlässig, damit haben die Forscher eines ihrer Ziele erreicht. Eine zweite Anlage ist inzwischen dazugekommen, doch sie ist so groß, dass sie nicht in jedem Landwirtschaftszentrum stehen kann, sondern nur in einer Raffinerie Platz hat. Dorthin soll die schwarze Flüssigkeit transportiert und in ein sogenanntes Synthesegas umgewandelt werden. Eine Gasmischung, die in der Chemieindustrie schon heute häufig verwendet wird. Zum Beispiel, um die Ausgangssubstanzen für die wichtigsten Kunststoffe herzustellen.
Ethylen und Propylen, das benutzen wir ja tagtäglich, indem wir dann Polyethylentüten und Sportbekleidung aus Polyethylenfasern dann anziehen. Und Polypropylen ist gerade in der Küche, da diese ganzen Dosen und so, die sind alles Polypropylen hergestellt. Das sind die zwei größten Polymere, neben ein paar anderen noch. Letztendlich kann man aus Synthesegas eigentlich fast alle Chemikalien herstellen. Man muss da immer an den Katalysatoren und dann den Prozessbedingungen dann drehen und dann komme ich eben zu fast allen Komponenten.
Praktisch dabei, all diese Prozesse sind bekannt und funktionieren. Die Chemieindustrie braucht also kaum etwas umzustellen. Nur soll sie ihr Ausgangsmaterial, also das Synthesegas, nicht von einer Erdölraffinerie bekommen, sondern nach dem Karlsruher Verfahren aus Biomasse. Das schützt auch das Klima. Denn weil keine fossilen Ressourcen verwendet werden, gelangt bei diesem ganzen Vorgang nicht mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre, als die Pflanzen zuvor aufgenommen hatten. Jedenfalls fast, denn ein bisschen Energie muss in das Verfahren hineingesteckt werden, sagt Jörg Sauer.
Wir würden nie angeben, dass wir 100% CO2-neutral sind. Das ist eigentlich nicht zu schaffen in so einer Kette. Also zwischen 85% und 90% CO2-Einsparung ergibt sich immer aus den Lebenszyklusanalysen.
Also aus Berechnungen, die jeden einzelnen Schritt in dem gesamten Prozess vom Stroh bis zum Kunststoff berücksichtigen.
Epilog. Warum das alles so lange dauert.
Die Chemieindustrie nutzt immer noch vorwiegend fossile Rohstoffe. Dabei hat die Forschung längst Lösungen zu bieten. Manche sind noch im Labormaßstab, wie die Kunststoffe aus Terpenen oder Lösungsmittel aus Lignin. Andere Produkte testet die Industrie immerhin schon in ihren eigenen Labors, etwa die aus Krabbenschalen. Doch wer immer häufiger von katastrophalen Waldbränden oder Überschwemmungen liest, der wünscht sich, es würde dem Klima zuliebe schneller gehen mit den nachwachsenden Rohstoffen. Woran es hakt, zeigt das am weitesten fortgeschrittene Projekt. Das Karlsruher Verfahren, um aus Biomasse Chemikalien herzustellen, ist technisch weitgehend ausgereift. Doch die Vision, dass solche Anlagen in großer Zahl weltweit laufen, sie hat sich nicht erfüllt. Nur ein paar sind inzwischen in Betrieb. Einer der Gründe, so erstaunlich es klingt, Stroh oder Holzreste sind kein Rohstoff, der in Hülle und Fülle zur Verfügung steht.
Da die Restbiomassen sehr stark begrenzt sind, also gibt es eine ganze Reihe an Studien inzwischen, vor allem aus dem Deutschen Biomasseforschungszentrum, und da zeigt sich halt, dass die Mengen nicht sehr groß sind, gerade in Deutschland, nicht, weil wir halt sehr viel auch an Reststoffen schon verwerten.
Nachwachsende Rohstoffe werden also möglicherweise gar nicht ausreichen, um den Bedarf der Industrie zu decken. Dazu kommt, ihr fehlt der Anreiz, ihre Verfahren umzustellen. Erdöl ist zurzeit sehr preisgünstig zu haben. Und Kohlendioxid in die Atmosphäre zu blasen, kostet nichts. Erst wenn sich daran politisch etwas ändert, wird sich auch die chemische Industrie umstellen, sagt Jörg Sauer vom Karlsruher Institut für Technologie.
Die wollen natürlich auch erneuerbare Rohstoffe einsetzen, weil die genauso Zeitung lesen wie wir und alle wissen, dass das mit dem Klimawandel ziemlich ernst ist. Und deswegen drängen die Kollegen natürlich da auch auf Projekte in die Richtung. Aber es muss halt sich am Ende des Tages wirtschaftlich rechnen. Also die Unternehmen können nur was machen, wenn der Unternehmenszweck damit dann befriedigt wird. Und das heißt halt meistens Geld verdienen. Also Nachhaltigkeit alleine ist kein Unternehmensziel.
Das heißt also, um das Klima zu schützen, müssten Chemieprodukte deutlich teurer werden als heute. Nur dann besteht die Chance, dass die Industrie wenigstens teilweise auf nachwachsende Rohstoffe umstellt. Technisch wäre das schon bald möglich.
Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Auf dem Weg zur Rohstoffwende. Chemikalien aus Stroh und Holz von Helmut Nordwig. Die Redaktion hatte Nicole Ruchlack.